Wie ist die Übertragung? Verstehen alle gut? Fein, dass wir noch den zusätzlichen Luftraum zur Verfügung haben. Wie wir gehört haben, dürfen wir hineinschauen in die Gottesaussprüche im Propheten Jeremia. Wir lassen uns erinnern an ein Wort Jesu in Matthäus 13. Zusammenfassung der sieben Gleichnisse. Matthäus 13, Vers 52. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reiche der Himmel oder im Reiche Gottes unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorbringt. Sehr einfach für uns, aus seinem Schatze Neues Testament und Altes Testament. Neues Testament hören wir reichlich, Altes Testament weniger reichlich. Es gibt Kreise von Gläubigen, die das Alte Testament nicht verachten, aber links liegen lassen. Weitgehend. Schade. Ich darf immer wieder bezeugen, aus innerstem Erleben, dass die Zeugnisse des Alten Testamentes auch nach Beurteilung, oder nicht nur auch, sondern zuerst nach Beurteilung der Schrift selbst, der Worte Jesu, das Alte Testament noch wunderbarer ist als das Neue. Jesus vergleicht seine Verkündigung im Neuen Testament mit neuem Wein, mit Gärungskraft und Explosionskraft. Gefährlich kann es werden, gewaltig, überragend und schließt dann ja mit den Worten, wer vorher alten Wein genossen hat, der sagt, der alte ist noch milder. Noch besser. So ist es. Aber erst dann, wenn wir mit dem Apostel Paulus erleben können beim Lesen des Alten Testamentes, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist und die Propheten. Für uns, die wir in diesem wunderbaren Glauben stehen dürfen, der uns in göttliche Gerechtigkeit versetzt hat und Vollkommenheit des Christus versetzt hat, dürfen wir mit Paulus erleben, in dem Gehorsam, dass wir allem glauben, was geschrieben steht, auch im Alten Testament, Wort für Wort. Allem glauben, dass der Geist der Verheißung, mit welchem wir versiegelt worden sind, in dem Augenblick, als Gott uns Glauben schenkte, den Glauben Christi schenkte. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber vorerst fleischlich unter die Sünde verkauft. Das bedeutet praktisch, die Aussprüche des Gesetzes nach den Buchstaben können mich nur verdammen, verurteilen, endgültig. Und zwar auch vollkommen verdammen. Endgültig. Wenn ich alle Gebote halte und strauchle nur in einem, schreibt Jakobus, dann bin ich alle übrigen Gebote schuldig geworden, das ganze Gesetz schuldig geworden. Nun, der Geist, der uns gegeben ist, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen Gottes, und gerade hier darf ich bezeugen, im Alten Testament finden wir mehr und wunderbare Tiefen Gottes als im Neuen. Ist mit den Worten, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlöscht. Punkt. Der wunderbare Prophet Jesaja. Und dieser missliebige Prophet Jeremia, sage ich jetzt nicht, wie der schrieb, aber ganz anders. In buntfarbiger Weise. Gerade dieser missliebige Prophet. Das sind doch Dinge, nicht? So. Jetzt genügt es, ich habe gesprochen. Werden durch den Geist, der uns gegeben ist, alle die sonst tötenden Buchstaben nicht nur lebendig, sondern bezeugen uns, und dann erst haben wir richtig gelesen, dass wir ohne das Gesetz und ohne die Propheten Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Das steht so geschrieben. So sind wir nun ohne Gesetz, ohne, aus Gottes Gerechtigkeit geworden, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Erst dann haben wir das Alte Testament richtig, gottgemäß, dem Geiste nachgelesen, der uns gegeben ist, wenn uns auch alle Flüche und alle Verdammungsurteile aufgrund von Golgatha, ohne einen Buchstaben zu ändern, bezeugen, wir sind ohne Gesetz und ohne Propheten, allein durch die Gnade Gottes, Gottes Gerechtigkeit geworden und in Christo vollkommen gemacht. Jeremia. Wir schlagen diesen Propheten auf. Achten vorerst. Jeremia ist eine ganz parallele Darstellung eines Menschen, der vorerst von gleichen Gemütsbewegungen ist, sich darstellt wie wir, in gleicher Weise wie einst Hiob, in gleicher Weise wie wir, Mensch, vom Weibe geboren, unter die Sünde verkauft, vorerst so vor Gott erfunden wurde. Ein Vergleich mit dem Buche Hiob, mit diesem Jeremia, ist fast buchstäblich manchmal, in vieler Hinsicht, buchstäblich festzustellen. Wenn jemand sagen will, du, leider habe ich dir traurige Mitteilung zu machen, dann hören wir gelegentlich, dass der Betreffende sagt, ich muss dir eine Hiobsbotschaft bringen. Ein anderer, der schreckliche Dinge erzählt, der sagt, du, ich habe eine ganze Jeremiade vor dir auszubreiten. Hiobs Botschaft und Jeremiade. Ja, lieber Bruder Muhl, hast du kein schöneres Thema gefunden für diese Tage als solche deprimierenden Dinge? Antwort: Je mehr nach Hiobs Botschaft und Jeremiade die Dinge sind, umso sorgfältiger, liebevoller und wunderbarer nimmt sich auch hier wieder der Heilige Geist selbst dieser Dinge an. Und deshalb lohnt es sich hier mal stehen zu bleiben, zu hören, wie wir gehört haben, dann zu fragen und uns von Gott seine Antwort geben zu lassen. Schlagen wir einmal auf, oder was Hiob betrifft, wir erinnern uns an die unverständlichen Worte Hiobs, mit denen er seinen Mund öffnet, in den ersten Versen von Kapitel 3. Da schlagen wir schnell auf. Kapitel 3. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis, und so weiter und so weiter. Vers 6, jene Nacht, dunkel ergreife sie, sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monde komme sie nicht. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar, es trete kein Jubel in sie ein, verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureizen. Liebe Geschwister, ja, so etwas. Da sagen wir, vermeintliche Ausleger vorerst, jetzt ist Hiob umgefallen. Nein, dann sind wir umgefallen in unserer vermeintlichen Weisheit und Frömmigkeit. Sind wir umgefallen. Und haben genau das nicht verstanden, um was es Gott auch uns gegenüber geht. Jetzt schlagen wir auf Jeremia 20, Vers 14. Lesen wir noch Vers 7 vorher. Da spricht Jeremia zu Gott: Jehova, du hast mich beredet und ich habe mich bereden lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet meiner. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort Jehovas ist mir zur Verhöhnung und zum Spott geworden den ganzen Tag. Und spreche ich, ich will ihn nicht mehr erwähnen, noch in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich werde Mühe, es auszuhalten, und vermag es nicht. Und jetzt Höhepunkt, Vers 14. Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde. Der Tag, da meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft, das Evangelium brachte und meinem und sprach ein. Sind wir da? Ein männliches Kind ist dir geboren, eine frohe Botschaft, ein Evangelium, modern ausgedrückt, und so weiter, bis und mit Vers 18. Warum bin ich doch aus dem Mutterleibe hervorgekommen, um Mühsal, Tage der Mühsal und Schande zu sehen, und dass meine Tage in Schande vergingen? Welcher Geist spricht bei Hiob und welcher Geist spricht bei Jeremia? Ist langsam mit der Antwort. Kein geringerer als der Geist Christi. Da hilft uns wieder die Weisheit Gottes, die er dem König Salomo gegeben hat. Wenn Salomo schreibt, der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren wird. Es handelt sich also nach der Genauigkeit der Schriftlesung des Apostels Paulus hier nur um einen Mann, Einzahl. Der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren wird oder wurde. Kennen wir einen, der in besonderer Weise und besonderen Umständen geboren wurde und dessen Tage in Schande vergingen und Schmach und Spott und Hohn? Kennen wir einen? Und dann meinen wir, er sei zur Sünde gemacht worden vom Moment von Gethsemane an auf Golgatha. Nein. Von der Krippe bis zum Grabe hat er sein ganzes Leben von der Geburt, von der Zeugung und von der Geburt unter den Fluch gestellt stellen lassen, den die ganze Schöpfung verdient hätte. Sich identifiziert mit den Sünden und den Übertretungen der ganzen Schöpfung. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren worden bin. Da stellt der Heilige Gottes sein irdisches Menschenleben, ja, vom Moment des ersten Atemzuges in der Krippe von Bethlehem bis zum letzten Atemzug auf Golgatha, unter den Gesamtfluch des Gesetzes, den eine ganze Schöpfung erleiden müsste ohne Ende nach dem Gesetz. Wie steht es bei uns? Haben wir dieses Urteil Gottes schon unterschrieben, dass auch unser Leben von der Geburt nach dem Fleisch bis ins Grab, was den äußeren Menschen betrifft, unter den Fluch der Vergänglichkeit und aller Verdammungsurteile des Gesetzes gestellt ist? Haben wir das schon unterschrieben? Ich auch noch nicht ganz.
Aber einer hat unterschrieben.
Aha, hat einer unterschrieben? Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für alle zur Sünde gemacht. Jetzt von wann ab? Ne? Bereitgestellt nach seiner Willigkeit schon vor Grundlegung der Welt. Aber praktisch von dem Augenblick an, ja, da ein Knäblein zu wimmern begann in der Krippe von Bethlehem.
Da gehörte eigentlich ein ganz festes Halleluja!
Danke.
Ja, Amen.
Amen. Halleluja. Ja. Das war im Leben des Apostels Paulus seine Rettung vor Verzweiflung. Nämlich die Drangsale, die uns in Asien widerfuhren, gingen erstens über unser Vermögen hinaus. Zweitens, dass wir, Paulus und meine Mitarbeiter, am Leben verzweifelten. Braucht bei Paulus etwas, bis der am Leben verzweifelt? und dass es über sein Vermögen geht, Drangsale zu erleiden. Also, jetzt war es mit Paulus und seinen Mitarbeitern aus. Über Vermögen, am Leben verzweifelt. Wie heißt die Rettung? Oh. Wir haben ja das Todesurteil schon längst unterschrieben über unseren ganzen Menschenbestand auf dieser Erde. Liebe Geschwister, haben wir das auch schon gemacht? Haben wir das noch nicht gemacht oder nicht ganz unterschrieben? Dann fehlt uns einfach entsprechende Freude und neues Leben im Herrn. Genau entsprechend. Wenn Paulus schreibt, wir, die wir ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden sind und in Christus vollkommen gemacht worden sind, allein durch den Glauben, ohne Werke, ohne Gesetz. Wir bestätigen das Gesetz. Und Gott erfüllt das Gesetz an uns. Das Gesetz sagt unbarmherzig, wer Seele sündigt, die muss sterben. Was sagt Gott? Jawohl, ich habe es ja genehmigt. Also der Arthur Muhl, der große Sünder, der hat gesündigt, der muss sterben. Fertig, aus. Ohne Barmherzigkeit. Aber was Verstand, das Wunder der Weisheit, der Liebe unseres Gottes. Die Liebe ist erfinderisch. Die hat ja eine Erlösung erfunden, ja, die keines Menschen Herz und Sinn und keines Geschöpfes Herz gekommen ist. Die Liebe, eine Erlösung erfunden, die dem Gesetz unmöglich ist. Indem er gesagt hat, jawohl, der Arthur Muhl gehört ans Fluchholz angenagelt, nach dem Gesetz. Meine Herren, Gesetzgeber, heilige Engel, ich erlaube mir jetzt aber, den Arthur Muhl, seinen ganzen alten, von euch verfluchten Menschen, mit meinem Sohn ans Kreuz nageln zu lassen. Und er wird nach eurem unbarmherzigen Gesetz und eurer Satzung mit Christus am Kreuz sterben. Und dann lasse ich ihn, den alten Arthur Muhl, mit Christus begraben in sein Grab. Habe ich dann eurem Gesetz Recht gegeben? Jawohl, bis zur Neige, vollkommen. Du bist gerecht, oh Gott, hast unser Gesetz bestätigt, in deinem Sohn sogar. Und wir haben keinen Rechtsanspruch mehr an irgendjemand zu stellen. Denn dieser eine ist für alle gestorben. Und weil, wenn einer, da einer für alle gestorben ist, sind alle gestorben. Nach dem Gesetz. Oh.
Ein für einmal.
Auch noch ein, nicht nur einer für alle, vollkommenerweise, definitiv, sondern ein für allemal. Danke. Also, liebe Geschwister, hier, ich stelle Hiob verflucht ja nicht alles rings um sich herum, sondern was stellt er unter den Fluch? Sein eigenes Leben. Ist das in Ordnung? Hat das Jesus Christus etwa gar gemacht? Ne? Der Einzige, der das vollkommenerweise gemacht hat. Und wir sollten seine Nachahmer sein. Zum Glück weiß das Gesetz nur, bis soweit muss sterben. Kommt in den Scheol. Wird begraben. Aus. Aber unser Gott weiß es jetzt nicht nur noch weiter, sondern sagt so, meine Herren, jetzt habe ich die Rechtsgrundlage gelegt, damit ich von einem Augenblick zum anderen jeden Sünder, der zu mir kommt und um Gnade schreit, von einem Augenblick zum anderen als in Christo vollkommen darstellen kann. So. Jeremiade, Hiobsbotschaft, oh. gründliche, klare, messerscharfe Schwert, doppelschneidig sind diese Aussprüche Gottes. Und entsprechend wunderbar. Also die Eingangsworte bei Hiob und diese Worte bei Jeremia, genau übereinstimmend mit den Geheimnissen Gottes, die er auf Golgatha in wunderbarster Weise vollbracht hat, zur Darstellung gebracht und vollendeterweise durchgeführt hat.
Das ist nicht vergessen. Das Buch Hiob, Thema Nummer 222,
oh.
83, 4 Kassetten,
aha. Sehr zu empfehlen. Gehört, leicht zu behalten, Kassette Nummer 222. 222 ist die Zahl der Hochspannung zwischen Christus und dem Antichristen. 222. Ne? Jesus 888, Antichrist 666, Differenz 222. Also die Differenz zwischen Jesus und dem Antichristen ist 222. Also Buch Hiob, Dankeschön. Durfte ich also sagen, bezeugen, ein Vergleich mit Hiob bei der Betrachtung des Propheten Jeremia ergibt zu unserem Erstaunen zum Teil buchstäbliche Parallelen. Und zwar haben wir jetzt gerade eine heikelste Parallelen herausgreifen dürfen. Jeremia 1. Wir dürfen heute Abend ganz kurz einige Schwerpunkte in diesem wunderbaren Propheten antippen, um dann in den nächsten Stunden, in der Regel morgen jede Morgenstunde, vielleicht abends dann jeweils ein anderes Thema. Jeremia 1, Verse zuerst lesen, wie die Elberfelder die Worte wiedergibt. Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, von den Priestern, die zu Anathoth wohnten, im Lande Benjamin, zu welchen das Wort Jehovas geschah in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahre seiner Regierung. Und es geschah auch in den Tagen Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis zur Wegführung Jerusalems im 5. Monat. Da habe ich mir die Mühe genommen, das nun, was diese vielen Namen und Dinge betrifft, ins Deutsche zu übertragen. Und zwar, erstens, erscheint immer das Wort bei jedem Abschnitt. Zweitens wird die Zeit angegeben. Drittens wird angegeben, wessen Sohn der Betreffende ist. Viertens sein Beruf. Und dann noch fünftens der Ort. Also was fehlt noch bei den Angaben? Nichts. Und zwar wird das 1, 2, 3, 4 bis 5 Mal wiederholt. Wie folgt. Worte dessen, den Jehova erhöht. Jeremia heißt auf Deutsch, welchen Jehova erhöht. Hat der Herr, unser Gott, auch sonst jemand erhöhen lassen? Oder sonst etwas erhöhen lassen? Ließ er einmal eine Schlange in der Wüste erhöhen? Hat dann Jesus gesagt, gleich wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Also zur Schlange gemacht wurde Jesus erhöht. Und wer da ihn anguckt, zur Sünde gemacht, wurde er erhöht. Also in welcher Weise stellt nun Jeremia Jesus Christus dar? Als den Gekreuzigten. Als den ans Fluchholz als Schlange zur Sünde der Welt gemachten erhöhten. Welchen Jehova erhöht hat, des Sohnes dessen, dessen der Herr sein Teil ist, von den Priestern, die in Anathoth wohnten, die in Antwort zu Hause sind. Anathoth heißt Antwort, sogar Mehrzahl. Er ist also von priesterlichem, also levitischem Geschlecht und ist in Antwort zu Hause. Darf ich etwas liebevoll spöttisch sagen, wie wir alle in Antwort zu Hause sein könnten, wenn wir allem glauben würden, was geschrieben steht und alle die unzähligen Fragen, die unsere Bibel vor unsere Augen und unseren Sinn stellt, uns immer wieder neu aus der übrigen Schrift beantworten lassen würden. Und alle Probleme, die unsere Bibel vor uns hinstellt, uns wieder nur aus der Schrift, aus unserer Bibel lösen lassen würden. Bitte Kassette wenden. Und wir auch in Antwort zu Hause sein. Nun, der große Jeremia, welchen Jehova erhöhen ließ ans Fluchholz, Jesus Christus, ist nicht nur in Antwort zu Hause, sondern er ist die personifizierte Antwort Gottes auf alle Fragen und die Lösung Gottes aller Probleme, die unsere Bibel selbst vor uns hinstellt. Wenn seine Gegner Fragen an ihn gestellt haben, dann waren es immer verfängliche Fragen. War er je mit um eine Antwort in Verlegenheit? Nein. Seine Antworten waren immer so, erstens, dass sein die Fragesteller in Verlegenheit kamen und nicht selten nie mehr wagten, ihn irgendetwas zu fragen. So waren seine Antworten. Jeweils. Darf ich ein Beispiel anführen? Der Messias, wenn er kommt, wessen Sohn ist er, muss er sein? Prompt schlagfertig die Schriftgelehrten und hohen Priester, Davids Sohn. Der unbedingten Richtigkeit ihrer Antwort und Schlagfertigkeit sicher, ne, triumphierten sie schon, waren gespannt auf seine Antwort. Die lautet, ja, wie kann denn der Messias ein Sohn Davids sein, wenn David selbst ihn, den Messias, seinen Herrn nennt? Noch nie hat dein Vater seinen Sohn meinen Herrn genannt. Was war jetzt mit ihrer Antwort? Größte Verlegenheit und wagten nicht mehr, ihn irgendetwas zu fragen. Ihr Gesetzeslehrer, ihr wisst doch oder solltet wissen, dass ausgerechnet die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat entheiligen, entweihen und sind schuldlos dabei. Oh, oh, oh. Aber jetzt, also erstens die Priester, zweitens am Sabbat, drittens im Tempel, den Sabbat entweihen, entheiligen und sind schuldlos. Na jetzt, Antwort, sie sind nicht nur schuldlos, sondern wenn die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat nicht entweihen würden, dann wären sie schuldig. Ihr Lieben, ja, gibt es solche, es gibt Dinge, die es nicht gibt, hat Adolf Heller gelegentlich gesagt. in unserer Bibel schon, für unser Verständnis. Am Sabbat darfst du keine Arbeit tun, zum Beispiel kein Holz sammeln und keinerlei Werk tun und so weiter am Sabbat. Und der Priester macht was am Sabbat? Der muss siebenmal so viel Holz sammeln wie am Werktag und siebenmal so viel Tiere schlachten wie am Werktag. Also was macht er? Der muss das Gebot, kein Werk tun am Sabbat, ne? Keinerlei Werk. Ne? Alles, was da geschrieben ist, das muss er genau mehrfach tun am Sabbat. Ne? Ja, und wenn er, der Priester, das jetzt tut, ist er dann schuldlos? Nein, dann erfüllt er seine Pflicht. Wenn er am Sabbat im Tempel als Priester den Sabbat entheiligt. Also, das sind jetzt Worte Jesu. Kennt er das Gesetz? Oh. Durch und durch. Also, habt ihr schon einen Jongleurkünstler gesehen? Noch nicht? Kinder, was heute für Jongleurkünstler gibt? Habt ihr im Fernsehen schon mal was gesehen? Unmöglich. Aber alle Jongleure der ganzen Welt kommen nicht in Frage, verglichen zu werden mit der Jongleurkunst Jesu Christi, wie er das Wort Gottes kennt und mit ihm, wir lesen direkt bei Salomo, für den Toren ist es schwer, irgendetwas zu verstehen von Gott. Dem Weisen aber ist es wie ein Spiel, mit den schwersten Problemen umzugehen. Zu spielen, ja, direkt wie ein Spiel. So, bitte. In Antwort zu Hause, herrlich. Er ist der Sohn im Lande Benjamin, des Sohnes meiner Rechten. Keine Angst, ich mache es kurz. Wir sind alle hergereist. Zweite Wiederholung von fünf Einheiten, die ich genannt habe. Daselbst geschah das Wort Jehovas in den Tagen, da der Herr sie verzweifeln lässt, ja bitte Jeremia, sie verzweifeln lässt, aber gleichzeitig ihre Stütze ist. Haben wir das auch schon erlebt? Bitte. Paulus. Sodass wir am Leben verzweifelten. Oh, ha. Ja, wir haben ja unterschrieben, unser Leben ist dem Fluch der Vergänglichkeit in irgendeiner Art verfallen. Unterschrieben. Aber gleichzeitig ihre Stütze ist des Sohnes des Amen. Amen. Amon. Des Königs von Lobpreis von Juda im 13. Jahr seiner Regierung. Und es geschah auch das Wort des Herrn in den Tagen des Jehova richtet auf, des Sohnes, den Jehova verzweifeln lässt, aber gleichzeitig seine Stütze ist, des Königs von Lobpreis, bis zum Ende des 11. Jahres, den Jehova gerecht macht, wieder zum dritten Mal, des Sohnes dessen, den Jehova verzweifeln lässt, aber gleichzeitig seine Stütze ist, des Königs von Juda, Lobpreis, bis zur Wegführung der Stadt des Friedens im 5. Monat. Kapitel 1, Vers 5, spricht der Herr zu ihm. Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterleibe hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Und ich sprach, ach Herr, Jehova, sieh, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin ein Knabe. Sage nicht, ich bin ein Knabe, denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht Jehova. Und Jehova streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und Jehova sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tage über die Nationen und über die Königreiche, um auszurotten, niederzureißen, zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Ist das wieder das Gleiche? Todesurteil, Verdammungsurteil über alles Vorhandene in der gegenwärtigen Schöpfung. Erst wenn das alles erfüllt ist, was das Gesetz fordert an Unbarmherzigkeit gegenüber einer ganzen Schöpfung, kann Gott neu anfangen. Und das hat ihn den Preis seines einzigen und Erstgeborenen gekostet. Um den Preis seines Erstgeborenen wird er ihren Grund legen für eine neue Schöpfung. Noch einige Gedanken. Wir erinnern uns, Jeremia 21. Ich lege euch vor den Weg des Lebens und den Weg des Todes. Wer hat die Ausführung schon gehört von mir?
Eine Kassette. Eine Kassette über
Eine Kassette. Sagen wir, ja, Weg des Lebens, das ist Jesus Christus, und Weg des Todes, das ist dem Teufel angehören. So. Hier gar nicht. Der Weg des Lebens, hat Jeremia den Königen und Bewohnern von Jerusalem zu sagen, besteht darin, dass ihr hinausgeht und euch meinen Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel und seinen Heeren zur Verfügung stellt, dass er überläuft und euch freiwillig unter das, eure Hälse unter das Joch des Königs von Babel, meines Knechtes, stellt. Das ist, dann werdet ihr leben, das ist der Weg des Lebens. Wer sich da weigert und nicht das freiwillig tut, der kommt Art von Gericht. Eine Aussage dieses Jeremia. Können wir denken, seine Not, ne? Das ist ja ein Landesverräter, landesverräterischer, eine Stellung, eine Haltung. Nun, Gott hat das bestimmt und nennt Nebukadnezar seinen Knecht. Dann haben wir in Kapitel 29 den wunderbaren Brief, den Jeremia an die in Babel gefangenen Juden geschrieben hat. Herrlich, für uns heute so praktischen Inhalts, wenn wir in ähnliche Lage kommen sollten, einer widergöttlichen Obrigkeit untertan zu sein. Schlagen wir noch schnell Kapitel 25, Vers 33 auf. Jeremia. Fast nicht lesen, was hier steht. Vers 32. So spricht Jehova der Herrscher. Siehe, Unglück geht aus von Nation zu Nation und ein gewaltiger Sturm macht sich auf von dem äußersten Ende der Erde und die Erschlagenen Jehovas werden an jedem Tage liegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Sie werden nicht beklagt und nicht gesammelt noch begraben werden. Zu Dünger auf der Fläche des Erdbodens sollen sie werden. Denken wir an das Wort. Ich schaue die Erde an und kein Mensch ist da. Tohu wabohu. An einer anderen Stelle also Jeremia, Jeremia, Hiobs Botschaft. Und dann der wunderbare Brief, Kapitel 29. Schlagen wir Kapitel 31 noch schnell auf. Jetzt kommt das würde zu weit führen. Es lohnt sich, Kapitel 33 schnell aufzuschlagen und hier Kapitel 33 Vers 11. So wahr ich lebe, spricht der Herr Jehova, ich habe kein Gefallen am Tode des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehre um von euren bösen Wegen. Darum, denn warum wollt ihr sterben? Bitte? So. Entschuldigung. Mia 33, Vers 1. Und das Wort Jehovas geschah zum zweiten Male zu Jeremia, als er noch im Gefängnishofe verhaftet war. Also, damit wollen wir den Abend beschließen. Im Gefängnishofe verhaftet, nicht nur das, sondern herzlich willkommen, Johannes. Wunderbar. Sondern in die Zisterne heruntergeworfen, in der kein Wasser war. Da unten hat er geschmachtet, im Gefängnishofe. Und was geschieht? Das Wort des Herrn wie folgt. So spricht Jehova, der es tut, Jehova, der es bildet, um es zu verwirklichen, ja, was er spricht. Jehova ist sein Name. Rufe zu mir aus der Grube, aus dem Gefängnishofe, und ich will dir antworten und will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Aber wohin musste sich Jeremia gefallen lassen, vom Herrn versetzt zu werden? In die Grube im Gefängnishof. Hat der Apostel Paulus auch einmal aus dem Gefängnis geschrieben? Aus dem Gefängnishof. Hat Gott ihm auch große, wunderbare Dinge geoffenbart, die auch Paulus noch nicht gewusst hat? Nur noch drei Verse der Verheißung entsprechend für Israel. Kapitel 33 und Vers 6. Siehe, ich will ihr einen Verband anlegen und Heilung bringen und sie, die Israel, die Tochter Zion, heilen. Und ich will ihnen eine Fülle von Frieden und Wahrheit offenbaren. Und ich werde die Gefangenschaft Judas und die Gefangenschaft Israels wenden und werde sie bauen wie im Anfang. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Ungerechtigkeit, womit sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde alle ihre Missetaten vergeben, womit sie gegen mich gesündigt haben und womit sie von mir abgefallen sind. Und sie soll mir zum Freudennamen, zum Ruhm und zum Schmuck sein bei allen Nationen der Erde, welche all das Gute hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr angedeihen lasse. Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Wunderbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Amen.
Von Jesu Christi. Dürfen wir diese Morgenversammlung beginnen? Wir schlagen auf Lied 700. Der Herr, du Erhöhter, Christus, Sohn Gottes, nimm unseren Dank, dass du in einer Güte den Heiligen Geist gesandt hast und dass wir nun, erfüllt durch deinen Geist, dich loben dürfen, hinaufschauen dürfen zu dir, dem alle Ehre gebührt. Wir danken dir, dass wir diesen Tag als Geschenk bekommen und dass wir uns versammeln dürfen in Glaubenseinheit, dass wir dich lieben können aus unserem Herzen, weil du deine Liebe hineingegossen hast. Nimm unseren Dank, Herr Jesus, für deine Gegenwart, für deine Hilfe in unserer Schwachheit, in unserer Not oft. Dürfen wir von dir Kraft erbitten und du schenkst in Überfülle. Segne, Herr, diese Stunde zu deiner Ehre. Amen.
Amen. Liebe Geschwister, wie wir wissen und eben gehört haben, heute Pfingstsonntag. Und da
wie Heinz Schumacher zu sagen pflegt, der Apostel Paulus unser Klassenlehrer ist. Und er sagt, so richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes. An anderer Stelle, der eine hält einen Tag vor dem anderen und dem anderen sind alle Tage gleich. Dürfen wir, obwohl Pfingstsonntag, ruhig in Jeremia weiterfahren. Der langen Rede kurzer Sinn. So. Wenn Jeremia schon vor der Zeugung als Mensch von Gott auserwählt worden ist zu diesem tragischen, schweren Dienst und wir in Kapitel 1, Vers 10 lesen mussten, genau nachdem Gott ihm gesagt hatte, in Vers 9, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und weiter fährt, siehe, ich bestelle dich an diesen Tagen über die Nationen und über die Königreiche, um auszurotten, niederzureißen, zu zerstören und abzubrechen. Nach allen vier Himmelsrichtungen heißt das. Aber im gleichen Atemzug dürfen wir uns aufgrund der kurzen Ergänzung sagen lassen, um zu bauen und um zu pflanzen. Dürfen wir uns sagen lassen, Gott zerstört nie, um zu zerstören. Bricht nicht ab, um abzubrechen. Alle diese negativen oder Gerichtsvollzüge führt Gott durch, dass er in einer Art und Weise Neues schaffen kann, das dann umso vollkommener und herrlicher sich darstellt und von uns vor allem verstanden werden kann, das Neue, geschätzt, beachtet werden kann. Deshalb lässt Gott abbrechen und zerstören, um neu zu bauen und neu zu pflanzen. Und das Zweite ist immer wunderbarer als das Erste. Ein einfaches Gesetz durch die ganze Schrift. Ist der zweite Adam wunderbarer als der erste? Und so geht es durch die ganze Schrift. Und so haben wir gleich die Quittung in Jeremia 31, Vers 28. Jeremia 31, 28. 27. Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich das Haus Israel und das Haus Juda besäen werde mit Samen von Menschen und Samen von Vieh. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen und abzubrechen, niederzureißen, zu zerstören, zu verderben. Also werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen, spricht Jehova. Und dieses Wort läuft heute. Hat Gott gründlich drüber gewacht? In Bezug auf Abbrechen, Zerstören, auszureißen. Wer hat ihn gehindert? Wer konnte ihn hindern? Wer kann ihn heute hindern, aufzubauen und zu pflanzen? Was liegt unserem Gott besser, abzubrechen oder aufzubauen? Was macht er lieber?
In den Nationen abbrechen und in Israel aufbauen. Heute.
Ja, umgekehrt. Wie damals. Damals feierten die Römer ihren Triumphzug, bauten den Triumphbogen in Rom. Jerusalem zerstört. Juda kapta. Juda geschlagen. Heute umgekehrt. Interessant, ja. Eine Kleinigkeit. Die Apostelgeschichte führt den Apostel Paulus von Jerusalem nach Rom. Die Römer haben unter anderem ja alles nach Rom abgeschleppt, die wunderbaren Dinge im Tempel, den goldenen Leuchter zum Beispiel. Und was geschah schon in unseren Tagen? Da hieß kürzlich ein Papst Paul. Und was hat er sich geleistet? Er nahm einen goldenen Leuchter als Symbol und brachte den nach Jerusalem. Wenn er gewusst hätte, was er da tut. Genau, umgekehrte Handlung. Jeremia 1, Vers 17. Du aber gürte deine Lenden und mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Und jetzt eine persönliche, bemerkenswerte Rede, Aussage an Jeremia selbst. Rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Verzage nicht vor ihnen, damit nicht ich dich verzagt mache. Hat das uns auch etwas zu sagen? Wie viel Mal ermahnt oder ermuntert uns unser Herr durch sein Wort? Fürchte dich nicht. Seid unverzagt. Deshalb verzagen wir nicht. Auch wenn wir über Vermögen versucht werden und verzweifeln, verzagen wir nicht. Haben wir gestern Abend gelernt. Und wir haben den Geist der Kraft und der Zucht. Und dann könnte es passieren, wenn wir da ungehorsam sind, reiner Ungehorsam, wenn wir dann verzagt sind und uns fürchten, während vor dem Herrn da kein Grund vorliegt, weil wir auf das sehen, was sichtbar ist und was vergänglich ist. Dass der Herr sagt, ja bitteschön, wenn du lieber so hast, meinetwegen nicht. Verzage nicht, auf dass ich nicht ich dich noch verzagt mache. Haben wir das schon erlebt. Ne? Da kommt man in so einen Wirbelsturm rein, da wird es immer schlimmer. Ne? Warum liegst du jetzt so verständlich?
Weil das so ist, wie du
sagst. So. Gestern Abend haben wir nur noch das wunderbare Erleben des Jeremia oder die Zusage Gottes an Jeremia, als er im Gefängnishof verhaftet war. In Kapitel 33. Wir lesen das noch einmal. Jeremia 33, Vers 1 und folgende. Und das Wort Jehovas geschah zum zweiten Male zu Jeremia. als er noch im Gefängnishofe verhaftet war. Wie lange blieb er im Gefängnishofe verhaftet, der arme Mann? Kapitel 38, Vers 28 gibt die Antwort. 38, 28. Und Jeremia blieb im Gefängnishofe bis zu dem Tage, da Jerusalem eingenommen wurde. Wie lange blieb Paulus in Rom verhaftet? Einmal wurde er entlassen und dann kam es noch ein zweites Mal zustande. Paulus. Aber nun, so spricht, jetzt zurück zu Jeremia 33, Vers 2, so spricht Jehova, der es tut, was er spricht. Jehova, der es bildet, um es zu verwirklichen. Jehova ist sein Name. Rufe zu mir, und ich will dir antworten. Wir haben gestern Abend beachten dürfen, Jeremia war von den Priestern, die in Anathoth wohnten. Und Anathoth heißt Antwort. Er war in Antwort zu Hause. Und der große Mensch, mit dem der Name Jeremia geistlich vollkommen übereinstimmt, Jesus Christus. Jesus Christus. Haben wir einige Kostproben hören dürfen, dass er nicht nur in Antwort zu Hause war, sondern Fragen stellen konnte, die niemand beantworten konnte. Dass er seinerseits im Worte Gottes so zu Hause ist, dass ihn ja der Geist Gottes direkt mit dem Wort Gottes identifiziert. Jesus Christus ist in seiner Person das Wort Gottes. Also, ich zögere, den Ausdruck zu wiederholen. Er ist so in Antwort zu Hause und mit Antworten beschlagen, dass er nur so, ich sage jetzt nicht mehr jonglieren kann. Bitte, das wäre auch für uns normal, bitte.
Er ist ja das Wort selbst.
Er ist das Wort selbst und uns gemacht zur Weisheit. Und uns ist der Geist gegeben, der alle Dinge erforscht, uns befähigt, alle Dinge zu erforschen, alle Probleme zu lösen, aufgrund aus der Schrift heraus. Und für alle Fragen die göttlichen Antworten zur Verfügung zu haben. Rufe zu mir, und ich will dir antworten und will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Aber erst wo? Im Gefängnishofe verhaftet. Und so dürfen wir, liebe Geschwister, getröstet sein und dem Herrn danken. Entschuldigt, dann ist die Freimütigkeit. Wer weiß, ob das auch an uns noch herankommen könnte, dass wir eines Tages verhaftet sind. Und will dir unerreichbare Dinge, normalerweise unerreichbare Dinge, Geheimnisse Gottes, kundtun, die du nicht weißt. Dann haben wir da einige wunderbaren Verheißungen an Israel gelesen. Im Gefängnishofe verhaftet, bis Jerusalem durch die Heere Nebukadnezars gefallen sind. Und da hören wir die wunderbaren göttlichen
weisen diesen schwer geprüften, auserwählten Gottesmann, wie der nun von den Chaldäern behandelt wird. Das finden wir in Kapitel 40, Jeremia 14. Ah ja, bevor wir das lesen, erinnern wir uns oder lassen wir uns erinnern, in welch ergreifend wunderbaren Weise Jeremia aus der Zisterne herausgeholt worden ist durch einen Äthiopier, also wieder einmal durch einen Nicht-Israeliten. Der ließ an einem Strick Kissen und weiche Tücher herab und rief dem Jeremia: Binde die unter deine Arme und den Strick benütze, um dich festzubinden, und zog ihn aus der Grube heraus. Ebed-Melech, sein Name, der Äthiopier. Und Gott in seiner Treue hat folgendes Wort in Bezug auf diesen Ebed-Melech. Kapitel 39 von Vers 15 an. Und das Wort Jehovas war zu Jeremia geschehen, als er im Gefängnishofe verhaftet war, also: Geh und sprich zu Ebed-Melech, dem Äthiopier, und sage: So spricht Jehova der Heerscharen, der Gott Israels, siehe, ich bringe meine Worte über diese Stadt zum Bösen und nicht zum Guten, und sie werden an selbigem Tage vor dir geschehen. Aber ich werde dich an jenem Tage erretten, spricht Jehova, und du wirst nicht in die Hand der Männer gegeben werden, vor welchen du dich fürchtest. Wir dürfen das auch einmal für uns nehmen, ganz egoistisch. Haben wir vor irgendeiner Möglichkeit Angst?
Das kann schon noch passieren.
Ja. Und ist vielleicht schon der Fall. Weil wir dem Herrn vertrauen, werden wir nicht in die Hand der Männer gegeben werden, vor welchen wir uns fürchten. Denn ich werde dich gewisslich entrinnen lassen, und du wirst nicht durch das Schwert fallen. Und du sollst deine Seele zur Beute haben, weil du auf mich vertraut hast, spricht Jehova. Also nicht bitte, habe ich wieder einen bösen Gedanken gehabt, darf ich ihn aussprechen? Jakobus hätte hier geschrieben, weil er den Äthiopier aus der Grube gezogen hat, wurde er errettet. Aber was steht hier? Weil du auf mich, den Gott Israels, vertraut hast. Der Glaube. Das ist ein Unterschied. Beide haben recht. Ne? Aber das eine ist unserem Herrn wohlgefälliger als das andere. Ja, jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Das wunderbare Wort. Und jetzt Kapitel 40. Jetzt kommt Jeremia selbst daran. Aha. Noch Vers 11 von Kapitel 39. Und betreffs Jeremias Gebot Nebukadnezar, hier Nebukadnezar, der König von Babel, durch Nebuzaradan, den Obersten der Leibwache, und sprach: Nimm ihn und richte deine Augen auf ihn, auf Jeremia, und tue ihm nichts zuleide, sondern wie er zu dir reden wird, so tue mit ihm. Also wer hat hier zu entscheiden? Der Oberste der Leibwache oder der arme Jeremia? sondern wie er zu dir reden wird, meinem Heeroberste, so tue mit ihm. Da sandten Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, und Nebuschadnezzar, der Oberkämmerer, und Nergal-Sharezer, der Obermagier, und alle Großen des Königs von Babel, sie sandten hin und ließen Jeremia aus dem Gefängnishofe holen. Haben wir gut gehört? Alle Hoheiten Nebukadnezars lässt der Gott Israels aufbieten, um diesen schwer geprüften Mann Gottes zu ehren. Gibt es das heute auch noch? Hat Paulus auch schon so etwas erlebt? Philippi, Füße im Stock und dann das Erdbeben. Dass die hohen Stadträte von Philippi kamen und sich entschuldigen mussten. Und ließen Jeremia aus dem Gefängnishofe holen und sie übergaben ihn Gedalia, dem Sohne Achikams, des Sohnes Schafans, dass er ihn ins Haus hinausführe. Und so wohnte er inmitten des Volkes. Jetzt Kapitel 40. Das Wort, welches von Seiten Jehovas zu Jeremia geschah, nachdem Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, ihn von Rama entlassen hatte, als er ihn holen ließ und er mit Ketten gebunden war inmitten aller Weggeführten von Jerusalem und Juda, die nach Babel weggeführt wurden. Und der Oberste der Leibwache ließ Jeremia holen und sprach zu ihm: Jehova, dein Gott, hat dieses Unglück über diesen Ort geredet, und Jehova hat es kommen lassen und hat getan, wie er geredet hatte. Denn ihr habt gegen Jehova gesündigt und auf seine Stimme nicht gehört. Und so ist euch solches geschehen. Und nun siehe, ich löse dich heute von den Ketten, die an deinen Händen sind. Wenn es gut ist in deinen Augen, mit mir nach Babel zu kommen, so komm. Und ich werde mein Auge auf dich richten. Wenn es aber übel ist in deinen Augen, mit mir nach Babel zu kommen, so lass es. Siehe, das ganze Land ist vor dir. Wohin es gut und wohin es recht ist, in deinen Augen zu gehen, dahin geh.
Fortgang auf Kassette 2.